Gut, wir hatten uns letztes Mal bei Dateisystemen ja angeguckt, wie diese Mehrfachindirektion funktioniert, damit man einen ganzen Haufen Blöcke praktisch adressieren kann, um sehr große Dateien zu unterstützen. Wir schauen uns heute ein konkretes Dateisystem von Linux an, das X2-Dateisystem. Im Prinzip gilt dasselbe, was ich Ihnen erzähle, auch für die neueren Versionen, die jetzt die ganz aktuellen Linux-Kernel benutzen, also X4 wäre die aktuellste. Wo ich mit anfangen möchte, ist zunächst allgemein was über virtuelle Dateisysteme zu erzählen. Das ist praktisch eine zusätzliche Abstraktionsschicht, die so ihre direkten Treiber, mit denen sie konkrete Dateisysteme ansprechen können, logisch vom Betriebssystem nochmal kapselt, dass sie einen allgemeinen Zugriff haben. Das haben wir auch schon mal angedeutet. Das gibt es einmal als allgemeines Konzept, also betriebssystemunabhängig, das wird der erste Teil sein. Danach zeige ich Ihnen kurz was zum virtuellen Dateisystem unter Linux. Dann etwas, was Sie vielleicht schon alle kennen, die klassischen Unix-Datei-Attribute, also Lese-, Schreib- und Ausführrecht für verschiedene Benutzergruppen. Das müssen wir einfach mit drin haben. Und dann kommt ein Block eben zum X2-Dateisystem, wo Sie ein paar von den internen Datenstrukturen sehen und sehen, wie eben diese Konzepte, die wir hier besprochen haben, dann konkret umgesetzt werden. Okay, also prinzipiell bei virtuellen Dateisystemen ist die Idee, dass Sie nicht einfach Ihre normalen Treiber haben, um jetzt zum Beispiel konkreten X2-Dateisystem oder ein NTFS-Dateisystem oder was auch immer Sie haben anzusprechen, sondern Sie führen noch eine zusätzliche Schicht ein. Und alles, was jetzt zum Beispiel, wenn Sie aus dem Programm heraus Dateien öffnen wollen oder Inhaltsverzeichnis von Verzeichnis sehen wollen, solche Geschichten, da rufen Sie Betriebssystemfunktionen auf und die arbeiten zunächst auf dem virtuellen Dateisystem. Ja, an der Stelle ist also noch nicht bekannt, um was für eine Art Dateisystem es sich überhaupt handelt, sondern es sind einfach generische Funktionen, damit Sie zum Beispiel Dateien öffnen, schließen, was draus lesen, schreiben, löschen und so weiter können. Das, was eben Ihr Betriebssystem sich so vorstellt, davon, was mit Dateien möglich sein soll. Also im Prinzip alles, sowohl wenn das Betriebssystem selber hingehen muss und irgendwelche Dateien lesen muss, das weiß er auch nicht, ist es auf einer X2-Partition installiert oder ist es auf was ganz anderem installiert. Windows ist zunächst mal auch egal, ob es auf einer NTFS oder einer FAT-Partition installiert ist, wenn es noch eine ältere Version ist, die das kann. Und was dann passiert ist, dass praktisch jede solche Anfrage, also dass irgendwas passieren soll, jeder solche Systemaufruf, der guckt danach, welches konkrete Dateisystem ist es eigentlich. Ja, das kann er ja feststellen, weil er weiß, irgendwo hat er eine Liste aller eingebundenen Dateisysteme und weiß dann, welcher Dateisystemtyp das ist. Und dann guckt er, ob es für die Funktion, die Sie aufgerufen haben, eine entsprechende konkrete Funktion in diesem speziellen Dateisystem gibt und reicht praktisch den Aufruf weiter. Ja. Und was dabei auch passieren kann, ist, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel fremde Dateisysteme mit unterstützen, also unter Linux können Sie auch eine NTFS-Partition mounten und andersrum auch, also auch unter Windows können Sie eine Linux-Partition einbinden, wenn Sie Zusatzsoftware installieren, dann gibt es natürlich Sachen, die gar nicht vorhanden sind. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt ein ganz einfaches Beispiel unter Linux eine FAT-Partition einbinden, die hat keine Unix-Zugriffsrechte, und wenn Sie dann einen Linux-Betriebssystemaufruf verwenden, dass Sie sagen, ich will eine Datei ausführbar machen, was soll dann passieren? Dann haben Sie halt Ihren Treiber für das FAT-Dateisystem und wenn Sie dem sagen, mach die Datei ausführbar, dann macht er irgendwas, aber er wird nicht wirklich was am Dateisystem ändern, weil das konkrete Dateisystem auf der Platte diese Attribute gar nicht kennt. Ja, also es gäbe keine Felder, wo man die eintragen könnte. Das heißt, solche Aufrufe werden im Prinzip einfach ignoriert. Ja, tatsächlich passiert sogar ein bisschen mehr. Das System merkt sich, dass Sie da was geändert haben und solange Sie das Dateisystem nicht also anmounten und wieder einbinden, bleiben diese Attribute sogar erhalten, aber das wären jetzt Details. Gut, hier nochmal eine grafische Übersicht dazu. Die Idee ist, Sie starten hier oben irgendwo aus dem Programm heraus oder auch Code, der im Betriebssystem selber liegt, und wollen mit Open eine Datei öffnen und dann aus der Datei irgendwas lesen und die Datei wieder schließen. Und zuerst kommen Sie eben in Kontakt mit dem virtuellen Dateisystemtreiber. Der guckt dann nach, was ist das? Ja, es sind vielleicht alle möglichen Partitionen mit verschiedenen Dateisystemen angebunden. Und dann stellt er fest, aha, es ist ein X3-Dateisystem. Und leitet dann diesen Open-Aufruf oder auch den Read-Aufruf, gibt er eben weiter an die entsprechenden Open- und Read-Funktionen, die für X3 geschrieben sind. Ja, und dieses, an der Stelle haben Sie dann schon Funktionen, die kennen sich mit der logischen Struktur, mit dem Aufbau des speziellen X3-Systems aus. Was dann da passiert ist, dass das letzten Endes umgesetzt wird in irgendwelche Block-Lese- und Schreibzugriffe auf ein Gerät. Ja, und an der Stelle geht es dann noch eine Ebene tiefer und dann sind Sie auf dem Blockgerätetreiber, weil es ja auch nochmal einen Unterschied macht, ob Sie das mit einer Festplatte machen oder mit einer Diskette oder vielleicht mit einer CD. Wenn Sie wollen, können Sie da auch ein X3-Dateisystem draufpacken, das ist dann halt nur lesbar. Ja, also an der Stelle kommen dann nochmal andere Sachen ins Spiel und dann letzten Endes passiert halt diese I/O-Kommunikation, die wir ja kurz angerissen haben schon mal. Na, also das ist so, sind so die Schichten, die Sie unter einem virtuellen Dateisystem, also wenn Ihr Betriebssystem das kennt, dieses Konzept, die Sie dann durchlaufen. Das haben Sie nicht nur bei Linux in der Form, das was ich jetzt hier in dem Kasten habe, und auch der Code ist praktisch Beispielcode, der unter Linux funktionieren würde, aber Windows macht das zum Beispiel genauso. Unter Windows gibt es dieses Konzept der Installable File Systems oder IFS-Treiber und es ist dasselbe in grün. Also wenn Sie zum Beispiel Linux Dateisysteme einbinden wollen unter Windows, dann müssen Sie so einen IFS-Treiber für X2 einbinden und dann können Sie Ihrer Partition Laufwerksbuchstaben zuordnen und kommen auch an die Linux-Dateien dran. Und die Grundidee ist die gleiche, dass eben auch versucht wird, wieder die Sachen umzusetzen. Ja, Ihnen passiert dann natürlich dasselbe. Windows hat vielleicht eine Vorstellung, dass es irgendwelche speziellen Dateiattribute gibt, die eben nur in der Windows-Welt vorhanden sind. Und die werden Sie auf so einem X3-Dateisystem nicht haben. Ja, also muss dieser IFS-Treiber irgendwas damit machen. Ja, in der Regel, wenn Sie versuchen, so ein Attribut zu ändern, wird er einfach sagen, ja, passt schon. Und mehr passiert dann nicht. Ja.
Was sind denn jetzt unter Linux ein NTFS oder andersrum? Machen möchte, aber da sind ja Rechte drauf. Das sind ja sicher NTFS, weil sie ja sicher sind. Habe ich dann Zugriffsrechte auf die Dateien?
Also das Problem ist, dass eben verschiedene Betriebssysteme unterschiedliche Konzepte haben, was Zugriffsschutz ist. Und die Sachen, die unter Windows passieren, um eben Dateibesitzer oder irgendwelche Rechtssachen festzulegen, die passen nicht zusammen mit denen, die Linux verwendet und passen auch nicht mit dem zusammen, was vielleicht irgendein anderes System verwendet, was aber auch in der Lage ist, das einzubinden. Das heißt, was passiert ist, wenn Sie ein fremdes, ja, ein nicht zum eigentlichen Betriebssystem gehörendes Dateisystem einbinden, ist, dass Sie diese ganzen Zugriffsmechanismen verlieren. Die werden nicht vernünftig aufeinander abgebildet. Ja, wenn Sie also eine NTFS-Partition einbinden, dann können Sie unter Linux nur sagen, welchem Benutzer und welcher Gruppe soll das zugeordnet werden. Ja, Sie können das zum Beispiel dem angemeldeten Benutzer geben und Sie können Standard-Zugriffsrechte festlegen. Ja, also normal, wenn Sie so ein Ding einbinden, haben Sie auf jede Datei auf der NTFS-Partition haben Sie Lese-, Schreib- und Ausführrecht. Also für den Benutzer, der es macht. Je nachdem, wie Sie das machen, haben Sie es nur für Root, dann können Sie nichts damit anfangen. Aber also es sei denn, Sie arbeiten als Root. Aber normalerweise trägt man das dann so ein, dass es dem Benutzer gehört, der Standardbenutzer auf dem Rechner ist, wenn es ein Einbenutzersystem ist. Ja. Oder Sie könnten an den Rechten was ändern, aber das ist eben nur eine logische Umsetzung. Ja, dass sie irgendwas sehen, wenn Sie von Linux aus fragen, welche Rechte habe ich denn auf die Dateien. Aber Sie können diese Rechte auch nicht verändern. Und Sie kommen auch nicht an die irgendwo gespeicherten Attribute der Dateien aus Windows-Sicht heran. Ja, weil die lassen sich nicht zusammenbringen. Man könnte natürlich versuchen, ein Mapping zu machen, dass man sagt, unter Windows gibt es Benutzer und unter Linux gibt es Benutzer und das fasse ich jetzt irgendwie zusammen. Aber das macht der Treiber nicht, weil sie ja keine gemeinsame Benutzerdatenbank haben. Wo sowas funktioniert, ist in Netzwerkumgebungen, wenn Ihre Dateien ganz woanders auf dem Server irgendwo liegen und Sie haben über LDAP oder irgendwas ein zentrales Benutzerverzeichnis, dann können Sie es so machen, dass Sie sich an Ihrem Client wahlweise unter Windows oder Linux anmelden und dann von dem Server ihre Dateien bekommen und die Rechte und so weiter. Das passt dann alles. Aber das hat dann nichts mehr hiermit zu tun, weil dann nicht wirklich Rechte im virtuellen Dateisystem umgesetzt werden, sondern das macht dann ihr Netzwerk-Dateisystem. Das Lustige ist, dass NTFS eigentlich sogar diese ganzen Unix-Attribute unterstützen würde, weil nämlich Windows ab NT POSIX-kompatibel ist oder POSIX-konform. Also es hat sich mal zertifizieren lassen irgendwie, dass es also im Prinzip so minimale Unix-Eigenschaften hat. Ja, und wenn Sie sich die Datenstrukturen von NTFS angucken, dann werden Sie sehen, es gibt da diese klassischen Unix-Attribute, die ich Ihnen nachher zeige. Die werden noch nicht benutzt unter Windows und deswegen können Sie damit nichts anfangen. Es ist auch vernünftig, dass Windows sie nicht benutzt, weil es eben ein eigenes Konzept hat. Wenn Sie zusätzlich auch noch diese Attribute irgendwie pflegen würden, das wär doppelt gemoppelt.
Warum hat sich Windows dann diese Zertifizierung geholt? Das bringt Ihnen ja eigentlich nicht.
Ach, das ist ja immer, wenn man irgendwo rum konkurriert, dass es eine Ausschreibung gibt und man bewirbt sich, um da jetzt Lizenzen verkaufen zu können oder sowas oder als Plattform ausgewählt zu werden, dann will man natürlich ein möglichst breites Spektrum abdecken. Und wenn dann in der Ausschreibung drinsteht, ja, es muss aber auch POSIX-konform sein, weil die Firma, die die Ausschreibung macht, von irgendwoher Richtlinien kriegt, dass sie möglichst breit das anlegen soll, dann ist es halt hilfreich, das mit drin zu haben. Ja, ansonsten bringt es nicht viel. Also XP kann man auch in so einen Unix-Mode umschalten, wo es etwas Unix-artiger wird, ja, wo es zum Beispiel Groß- und Kleinbuchstaben wirklich unterscheidet. Sie können ja unter einem Standard-Windows nicht zwei Dateien Makefile, einmal mit Groß-M und einmal mit Klein-M anlegen. Das ist für Windows dieselbe Datei. Und Unix und POSIX geben vor, dass das unterschieden werden muss, dass also nicht nur es möglich sein muss, Groß- und Kleinbuchstaben zu verwenden, sondern dass die Dateinamen, die dann rauskommen, auch unterschiedliche Dateien ansprechen. Und dass Sie können, also Windows XP können Sie umstellen, dass er das so macht. Ja, das mögen dann einige Windows-Programme nicht, weil die dann, eine Datei README irgendwie öffnen wollen und das komplett in Großbuchstaben schreiben und die wird dann nicht mehr gefunden, wenn die in Kleinbuchstaben gespeichert ist. Ja, während Windows ja ansonsten halt irgendwas findet, was passt. Okay, Ihr virtuelles Dateisystem jetzt auf einem beliebigen Betriebssystem wird also so einen Standardsatz von Funktionen haben, die es unterstützt. Ja, also Sie müssen irgendwie Dateien erzeugen und wieder löschen, öffnen, schließen, das ganze Standardprozedere irgendwie aus den Dateien lesen. Vielleicht gibt es ein Append-Kommando, wo Sie hinten was dranhängen. Dann wird es wahrscheinlich irgendeine Möglichkeit von Seek geben, also an eine bestimmte Stelle in der Datei springen und was auch immer das Betriebssystem ist, es wird sicher irgendeine Form von Dateiattributen kennen. Und da wird es möglich sein, eben diese Attribute auszulesen oder wieder zu schreiben und Sie werden Dateien auch umbenennen. Was jetzt hier nicht drin ist, ist noch die Möglichkeit, mit Verzeichnissen zu arbeiten. Da werden Sie auch nochmal einen Satz Funktionen haben, um eben Unterverzeichnisse zu erzeugen, Pfade zusammenzusetzen und in Verzeichnisse zu wechseln, diese ganzen Sachen. Ja, und das Zentrale ist eben, dass das virtuelle Dateisystem grundsätzlich nur die Sachen behandelt, die vom Konzept her im Betriebssystem vorgesehen sind. Na, also mit dem Betriebssystem oder zum Betriebssystem gehört immer auch eine Vorstellung, was ist eine Datei, was ist ein Verzeichnis, was für Informationen muss ich im Zusammenhang damit speichern und nur diese Sachen sind dann auch da. Auch wenn von Anfang an vorgesehen ist, dass fremde Dateisysteme aus anderen Welten mit unterstützt werden sollen, wird das virtuelle Dateisystem die nie abbilden auf irgendwas, weil es die uninteressant findet. Ja? Also Konzepte aus fremden Welten interessieren das virtuelle Dateisystem nicht. Bei Linux haben wir eben ein Beispiel für ein virtuelles Dateisystem. Ja, Windows wäre ein anderes Beispiel. Wir schauen uns das jetzt nur unter Linux an. Es gibt vier wesentliche Grundkonzepte. Also was eine Datei und ein Verzeichnis ist, ist ja relativ klar. Linux behandelt Verzeichnisse als Dateien im Prinzip. Sie kriegen die zwar, Sie können die nicht öffnen mit einem Datei-Öffnen-Befehl, um da drin zu lesen, aber wenn Sie ein paar Ebenen tiefer gehen würden, dann könnten Sie es doch. Also das Betriebssystem selber, wenn es wissen will, was liegt in einem Verzeichnis, dann öffnet es dieses Verzeichnis wie eine Datei und liest da ASCII binäre Informationen raus, um zu sehen, was steht da drin. Ja, tatsächlich werden da relativ wenig Sachen drin stehen in so einer Verzeichnisdatei, nämlich nur Dateinamen und Ziffern, also Nummern, Inode-Nummern. Und da kommen wir als nächster Punkt zu. Die Inodes sind was ganz Zentrales für alle Unix-Systeme. Wir haben ja letztes Mal uns diese FAT-Struktur angeguckt, ja, File Allocation Table, mit so einer Idee, dass Sie eben für jede Datei in einem Dateiverzeichnis praktisch einen Eintrag haben, der mit einem Dateinamen anfängt und dann folgen irgendwelche Metadaten zu der Datei, unter anderem halt die Blockadressen. Ja, im ganz einfachen Modell da bei CPM oder so war halt Platz für 16 Blocknummern oder sowas. Das heißt, Sie hatten eine direkte Zuordnung immer Datei zu irgendwelchen Informationen zu dieser Datei. Und alle Unix-Systeme führen noch einen Zwischenschritt ein und reden von sogenannten Inodes. Diese Index-Nodes oder Information-Nodes, da stehen praktisch für eine konkrete Datei die ganzen Metadaten drin, ja, auch wieder inklusive Adressen, wo das zu finden ist, aber ohne Dateiname. Die Zuordnung zum Dateinamen erfolgt erst über ein Verzeichnis. Wenn Sie also auf einem Unix-artigen System eine neue Datei erzeugen, dann passieren verschiedene Sachen. Erstmal wird ein Inode reserviert. Sie haben irgendwo, das sehen wir gleich, einen ganzen Block, der reserviert ist für diese Inodes. Und wenn Sie eine neue Datei erzeugen, dann muss einer davon frei sein. Das ist praktisch so etwas Ähnliches wie ein FAT-Eintrag, ne, ein Inode. Ja. Und dieser Inode wird dann reserviert. Es gibt auch eine Bitmap dazu, die sagt, was frei und was nicht frei ist. Das wird dann umgeschaltet, dass das Ding reserviert ist. Und dann, wenn Sie eine Datei erzeugen, geben Sie auch einen Dateinamen an. Der kann zu einem absoluten Pfadnamen irgendwie aufgelöst werden, dass Sie wissen, wo in Ihrer Verzeichnishierarchie diese Datei liegen soll. Dann sucht das System praktisch dieses Verzeichnis, wo die neue Datei entstehen soll, und legt jetzt dort einen neuen Verzeichniseintrag an. Und in dem steht der Dateiname, den Sie angegeben haben, plus die Inode-Nummer, also von dem Inode, den Sie gerade neu reserviert haben. Zu dem Zeitpunkt haben Sie also schon eine leere Datei. Wenn Sie dann jetzt noch was da reinschreiben, dann werden praktisch nur die Einträge im Inode aktualisiert. Na, also dieser Verzeichniseintrag, der ja irgendwo in Ihrer Verzeichnishierarchie liegt, der wird nicht angefasst. Wenn Sie das mit einem einfacheren, mit einem FAT-System vergleichen und Sie wollen zum Beispiel nur das Datum des letzten Zugriffs von einer Datei ändern und die liegt in einem extrem verschachtelten Unterverzeichnis, Ebene 100 irgendwie, ja, mit lauter Slashes dazwischen. Da müssten Sie normalerweise hingehen und anfangen, diesen langen Pfadnamen mit den ganzen Unterverzeichnissen aufzulösen. Also Sie würden dann praktisch durch die Verzeichnisse durchgehen, müssten immer in das nächste Unterverzeichnis reingehen, dort die Liste suchen, den Eintrag für das nächste Unterverzeichnis finden, sich zum nächsten hangeln, bis Sie irgendwann ganz unten angekommen sind. Und dann hätten Sie dann in dieser FAT praktisch drinstehen Dateiname und Attribute und dann können Sie dann Attribut ändern. Ja. Und das müssten Sie jedes Mal machen oder Sie müssen sich das irgendwie merken. Und wenn Sie eine Datei in diesem System, im Unix-artigen System, über diese Inode-Nummer ansprechen können, dann gehen Sie einfach in diese zentrale Inode-Tabelle, wo praktisch flach alle Dateien drin verwaltet sind, und ändern dort die, was Sie da ändern wollten. Ja, also Datum des letzten Zugriffs hatte ich als Beispiel genannt. Wenn Sie natürlich die Inode-Nummer vergessen haben, müssen Sie trotzdem sich wieder durch den Pfad durchhangeln, um das zu finden. Das hilft Ihnen das nicht, aber Sie können das vielleicht cachen oder irgendwas. Ja. Diese Trennung von Dateiname und Inode hat noch einen weiteren Vorteil. Sie können nämlich auf Unix-Systemen Dateien über mehrere Namen ansprechen. Das sind diese sogenannten Hardlinks. Und die Idee ist einfach, dass wenn Sie eine Datei irgendwo anders nochmal sehen wollen, ohne sie dahin zu kopieren, sondern genau dieselbe Datei verwenden wollen, dann legen Sie einfach noch einen weiteren Verzeichniseintrag an anderer Stelle an und schreiben da dieselbe Inode-Nummer rein. Und dann haben Sie mehrere Dateinamen praktisch an verschiedenen Stellen, die sich auf dieselbe Datei beziehen. Andere Systeme, die nicht mit iNodes arbeiten, können sowas auch, aber die müssen das praktisch irgendwie nachbauen. Ja, die funktionieren dann anders, weil sie dieses iNode-Konzept nicht haben. Also Windows zum Beispiel oder auch früher DOS, da gab es diese oder gibt es dieses Konzept nicht. Okay, und der letzte wesentliche Punkt ist, wie werden eigentlich verschiedene Datenträger benannt? Und da hat man unter Unix-Systemen diese Mount Points. Die Idee ist bei allen Unix-Systemen, dass man nicht sich mit sowas wie Laufwerksbuchstaben beschäftigen will, also nicht irgendwie die Geräte, die man hat, durchnummeriert und CDEFG nennt, sondern dass man hingeht und sagt, ich habe einen riesigen Verzeichnisbaum, der fängt mit einem Wurzelverzeichnis an und irgendwo hänge ich meine verschiedenen Dateisysteme ein. Also wenn ich eine CD mounte, dann ist vielleicht unter /media/CD und dann die oberste Datei, wenn es da eine Index.html gibt auf der CD, die wäre dann eben unter Media-CD-Index.html. Und das können Sie auch anpassen. Ja, Sie können also jederzeit die Mount Points von den verschiedenen Dateisystemen, die Sie verwenden, können Sie ändern. Also das sind die wesentlichen Konzepte des virtuellen Dateisystems unter Linux und im Prinzip auch unter allen anderen Unix-Systemen. Gut, ja, das habe ich Ihnen alles schon erzählt, was hier steht. Also was passiert, wenn Sie eine neue Datei erzeugen wollen, dass Sie eben Platz reservieren und dann freien Inode suchen und die Verwaltungsdaten da reinschreiben. Was steht zum so einem iNode drin? Also das Wichtigste ist natürlich die iNode-Nummer, wobei die tatsächlich gar nicht drin steht, weil nämlich die iNodes alle gleiche Größe haben und vorab auf der Platte oder auf Ihrer Partition ein Bereich reserviert wird, wo die ganzen iNodes drin stehen. Und das heißt, Sie müssen die Nummer da nicht reinschreiben, sondern Sie zählen einfach ab und springen direkt in den richtigen iNode rein. Was Sie drin haben, ist die Anzahl der Links, ja, also die Frage, wie viele Verzeichniseinträge hat dieser iNode, wie viele Dateinamen, unter wie vielen Namen können Sie die Datei ansprechen. Dann haben Sie so ein paar grundsätzliche Zugriffsgeschichten, also die Datei hat einen Besitzer und gehört auch zu einer Standardgruppe. Zugriffszeiten stehen drin, Unix-Systeme kennen normalerweise drei verschiedene Arten von Zugriffszeiten, also es gibt die Zeitpunkt, wo die Datei erstellt wurde, das wird dauerhaft gespeichert, auch wenn Sie da immer wieder was dran rumändern, können Sie immer noch nachgucken, von wann ist das Ding eigentlich im Original. Zugriff der letzten Änderung, das ist das, was Sie normalerweise angezeigt kriegen, wenn Sie ein Standard-Dateiverzeichnis sich anzeigen lassen. Und dann gibt es noch das Datum des letzten Zugriffs überhaupt, also auch Lesezugriffe. Ja, Sie können also auch rausfinden, wann hat irgendwer zuletzt die Datei gelesen. Weil diese Lesezugriffe, also jedes Mal Änderungen am iNode bewirken, ist das eine Geschichte, die man gerne abschaltet, wenn man zum Beispiel so einen USB-Datenträger hat, also diese ganzen Flash-Datenträger, die sind ja nicht auf milliardenfache Schreibvorgänge ausgelegt. Und wenn Sie jetzt ein Dateisystem haben, auf dem Sie eigentlich nur lesen wollen, oder hauptsächlich lesen wollen, dann würde trotzdem jeder Lesezugriff immer dazu führen, dass in den iNodes rumgeschrieben wird. Ja, das heißt, auf Ihrem Flash-Speicher wird dieser Bereich, wo die iNodes liegen, der geht irgendwann kaputt, weil einfach zu viele Schreibzugriffe darauf stattfinden. Deswegen geht man normalerweise hin und unterbindet das, dass diese letzten Lesezugriffszeiten auch aktualisiert werden. Gibt es eine Option beim Mounten für. Ja, und was einfach also das Zentrale nochmal ist, es sind nicht die Dateinamen hier mit drin. Ja, also eine Datei hat zunächst mal von der Logik her keinen Dateinamen, sondern die ist ein Dateiobjekt, was irgendwie auf der Platte liegt, das Sie rausfinden können über eine Nummer. Und die Dateinamen entstehen erst auf Verzeichnisebene, wo eben eine Zuordnung Dateiname zu iNode-Nummer passiert.
Ja. Wenn diese iNode zum die liegt im Bereich auf der Festplatte haben. Ja. Es gibt doch eine beschränkte Anzahl von Dateien, die man erstellen kann, oder?
Genau. Wenn Sie ein Dateisystem formatieren, legen Sie die maximale Anzahl Dateien fest. Okay. Und Sie können das auch nicht nachträglich ändern. Aber die Zahl ist natürlich sehr groß, also in Standardsystemen sehr groß gewählt. Aber es ist schon etwas, wo man, je nachdem, was man macht, drüber nachdenken muss, wenn man zum Beispiel einen News-Server betreibt, so einen klassischen Newsnet-Server, der ja sehr viele Dateien, die dann nur ein Kilobyte oder sowas groß sind, verwaltet. Und wenn Sie da irgendwie einen Mirror der ganzen Newsnet-Hierarchie drauf haben wollten, dann haben Sie natürlich unglaublich viele Dateien, die alle sehr winzig sind. Und dann müssen Sie entsprechend den Platz reservieren. Aber es ist im Grunde nichts anderes, wie bei einem einfacheren System, was mit einer FAT arbeitet. Wenn Sie das formatieren, legen Sie auch die Größe einer FAT fest. Und in der FAT sind auch Plätze für eine bestimmte Anzahl Dateien drin. Ja, also es ist eine ähnliche Geschichte. Ich meine, in jedem Unterverzeichnis haben Sie natürlich dann irgendwie wieder einen neuen Bereich für weitere FAT-Einträge. Ich weiß jetzt gar nicht, wie Windows das mit den FATs macht, wenn es ein Unterverzeichnis reinwechselt.
Ja? Ist es nicht nachteilig, wenn Verzeichnisse viele Dateien haben, dass die Dateinamen nicht in den Eingang sind? Weil es dauert dann ewig, wenn man alle anzeigen lassen will. Der muss ja dann immer wieder in das dahin springen und den Dateinamen raussuchen.
Na ja, gut, Sie gehen da nicht hin und machen einen Lesezugriff auf die Verzeichnisliste und vergessen die anschließend wieder, sondern Sie würden die sich ja merken, die ist ja nicht groß. Ja, auch wenn Sie da 100.000 Dateien im Verzeichnis hätten, dann ist das vielleicht ein Megabyte oder sowas und an Daten. Also die Dateiname plus Inode-Nummer jeweils für diese ganzen Dateien. Und die behalten Sie dann irgendwie im Cache. Ja, wenn Sie sich da durcharbeiten und dann springen Sie halt immer wieder in die Inode-Tabelle.
Aber beim ersten Mal müsste ich ja dann im Prinzip erstmal alles rauslesen.
Ja, also wenn Sie eine einzige Datei lesen wollen, haben Sie einen Lesezugriff mehr. Ja. Okay, aus der Sicht vom Betriebssystem, wenn es also dann tatsächlich arbeitet mit Dateien, ja, also wenn Prozesse Dateien öffnen wollen oder sowas, sind die ganzen Dinge Objekte, auch wenn das Betriebssystem ja in C programmiert ist und da nicht wirklich Objektorientierung möglich ist, können Sie trotzdem Objektkonzepte auch in einfacheren Sprachen umsetzen. Und von der Logik her arbeiten Sie eben mit so einem Dateiobjekt. Ja, Sie kennen ja diesen File-Deskriptor, den Ihnen die einfachen Open- und Create-Befehle geben. Und dieses Objekt entsteht im Speicher dann eben, wenn Sie eine Datei öffnen und dann können Sie eine Weile damit arbeiten und irgendwann zerstören Sie das Objekt, wenn Sie das Ganze wieder schließen. Und Sie dürfen auch Dateien mehrfach öffnen. Ja, dann existieren also mehrere Objekte im Speicher. Jeder Prozess, der eine Datei öffnet, erzeugt ein solches neues Objekt. Also eine konkrete Datei auf der Platte kann mehrere Objektrepräsentierungen im Speicher haben. Zu den Verzeichnissen hatte ich Ihnen schon gesagt, im Wesentlichen ist es eben eine Datei, wo einfach solche Einträge, Name plus Inode-Nummer drin sind und dass wir das Hardlinks nennen, wenn Sie mehrere davon haben. Da hatte ich auch schon kurz darauf hingewiesen. Was ganz interessant ist, ist eben, dass Sie in dem Inode diesen Link-Count drin haben. Ja, der Link-Count sagt Ihnen eben, wie viele Namen hat diese Datei. Und es ist wichtig, wenn Sie eine Datei löschen wollen. Ja, wenn Sie nämlich hingehen und eine Datei mit zwei Namen haben und Sie löschen die aus irgendeinem Verzeichnis, dann verschwindet nur dieser Namenseintrag im Verzeichnis. Die Datei selber bleibt noch, weil sie hat ja noch einen weiteren Namen. Ja, das heißt, nach diesem Löschbefehl in einem Verzeichnis würde der Link-Count von 2 auf 1 runtergesetzt. Und das System weiß dann, okay, die Datei ist noch da, wird also nicht weggenommen. Und wenn Sie dann noch in das andere Verzeichnis reinwechseln und die Datei auch dort löschen, dann verschwindet sie komplett. Ja, weil dann geht der Link-Count runter auf 0 und dann ist das Signal für das System, diese Datei wird nicht mehr benutzt. Tatsächlich kann sie noch eine Weile erhalten bleiben, weil Sie können auch etwas Merkwürdiges machen. Sie können eine Datei öffnen, löschen, während sie geöffnet ist. Und solange sie noch geöffnet ist, kann sie auch nicht gelöscht werden. Da gibt es also nochmal irgendwo einen anderen Punkt, der sich merkt, ob die Datei geöffnet ist. Und erst wenn Sie praktisch Ihre letzten Vorgänge mit der Datei bearbeitet haben und die Datei schließen, dann wird sie endgültig verschwinden. Gut, hier gehe ich nur ganz kurz durch, weil wir da, glaube ich, auch nochmal eine kleine Praktikumsaufgabe zu haben werden. Also das sind die Standardfunktionen, die Low-Level-Funktionen, die Sie verwenden können, um mit Dateien zu arbeiten. Also Sie können die halt mit Open öffnen, dann kriegen Sie einen File-Descriptor zurück, den werden Sie für alle weiteren Aktivitäten benutzen. Wenn Sie sich schließen mit Close, müssen Sie ihn wieder angeben. Mit LSeq können Sie an eine bestimmte Stelle springen. LSeq kann auch relative Sprünge machen, also Sie können sich auch in bestimmten Abständen durch eine Datei durchbewegen. Ja, Read und Write haben wir schon benutzt in irgendwelchen Beispielen hier. Dann gibt es eben die Möglichkeit, mit Link einen neuen Hardlink zu erzeugen, also einen weiteren Dateinamen für eine bereits vorhandene Datei zu erzeugen. Mit Stat und Fstat, das schauen wir uns dann später mal an, kriegen Sie Informationen über die Datei zurück in einem widerlichen, nicht lesbaren Format, müssen also dann da einzelne Bytes irgendwie rausgreifen, aber es gibt dann auf höheren Ebenen wieder andere Funktionen, die diese Status-Bytes auswerten und Ihnen irgendwie vernünftige Werte zurückgeben. Und die auf Betriebssystemebene heißt die Funktion, die Sie zum Löschen verwenden, heißt eben nicht Remove oder Delete oder sowas, sondern sie heißt Unlink, um eben zu sagen, es wird eigentlich gar nicht eine Datei gelöscht, sondern was ich wirklich tue, ist diese Verknüpfung Dateiname zu Inode-Nummer aufheben. Ja, also unlinken, den Link wieder wegnehmen. Und ein Nebeneffekt davon, wenn es keinen weiteren Link mehr gibt, ist, dass die Datei verschwindet. Ja, aber es gibt in dem Sinne nichts, was löschen heißt. Es wäre auch nicht vernünftig, das so zu nennen, denn wenn Sie wirklich ein Löschkommando hätten, dann müsste das hingehen und praktisch alle anderen Dateinamen finden und in allen anderen Verzeichnissen auch diese Datei löschen. Das könnte man machen, aber in der Regel will man sowas nicht. Ja, umbenennen mit Rename, mmap haben wir auch schon mal gesehen in einem Python-Beispiel. Ja, diese Idee, dass Sie eine Datei als Speicher praktisch ansprechen können, also in den Speicherraum einblenden und dann hier noch ein paar Befehle, um mit Verzeichnissen zu hantieren. Und die müssen dann eben alle umgesetzt werden auf die konkreten Funktionen, die jetzt ein konkretes Dateisystem unterstützt. Okay. Dann gehen wir kurz durch diese Unix-Datei-Attribute. Vielleicht frage ich mal vorher nach, kennen Sie das alle? Dann kann ich das nämlich weglassen. Oder gibt es jemanden, der was hören möchte über Unix-Datei-Attribute? Also dieses Grundkonzept, dass es Lese-, Schreib- und Ausführrechte gibt für drei Benutzergruppen. Den Besitzer, eine Standardgruppe der Datei und alle sonstigen. Ist keiner da, der das nicht kennt? Dann ja, weil dann würde ich die Seiten dazu kurz überspringen. Also wir machen vielleicht auch nochmal eine Aufgabe dazu. Ja, also das Wichtigste, was Sie sich dazu einfach nur merken müssen, ist eben, dass es immer wenn sich jemand anmeldet am System, ist er unter einer Benutzer-ID angemeldet. Er gehört aber außerdem auch zu einer Standardgruppe, der er zugeteilt wurde. Auf vielen Systemen ist das eine Gruppe, die Users heißt, wo alle Normalbenutzer irgendwie drin sind, Sachen, die nicht so Systemadministrator oder sowas sind. Und dann gibt es eben immer noch das Konzept, dass man sich auch mit den Sonstigen beschäftigen muss. Also Personen, die außerhalb irgendwie einer Gruppe sind. Und deswegen werden alle Rechte immer für diese drei Kategorien vergeben. Ja, das ist wichtig, wenn Sie Dateien erzeugen, weil Sie eben sagen, erstmal für sich selbst alle Rechte festlegen. Sie werden typischerweise alles mit der Datei machen wollen, setzen aber meistens trotzdem kein Ausführrecht, weil es nicht sinnvoll ist, Textdateien auszuführen. Gruppen sind eigentlich dafür da, dass sie gemeinsam an irgendwas arbeiten könnten. Wir könnten alle Teilnehmer aus diesem Kurs zum Beispiel in eine Gruppe packen und dann könnten sie gemeinsam Dateien fürs Praktikum oder sowas bearbeiten. Na, dann würden sie sich Lese- und Schreibrechte für bestimmte Dinge geben, die der ganzen Gruppe gehören, und dann kann jeder aus der Gruppe Veränderungen davon vornehmen. Aber fremde Leute, die in einem anderen Kurs sitzen, können das dann nicht. Ja?
Wie ist es eigentlich bei den Dateien, wenn jetzt zwei Leute drauf zugreifen? Es geht ja synchron. Der eine ändert was und der andere ändert was und die speichern beide. Wird es dann überschrieben? Wird es dann geschaut, was ist möglich im Fall eines Konfliktes?
Naja, sowas gibt es nicht. Keine Konfliktsicherung. Wenn Sie es hinkriegen, dass Sie eine Datei zweifach öffnen, dann gewinnt der als Letzter geschrieben hat. Also das ist nicht dafür da. Wie soll das gelöst werden? Im Fall von einem Konflikt muss da eine Frage gestellt werden, wie der Konflikt gelöst werden soll, weil ein Konflikt kann ein System nie alleine entscheiden. Es könnte dann nur sagen, ich verwerfe beide Schreibvorgänge, aber damit ist Ihnen auch nicht geholfen. Also wenn Sie sowas wollen, paralleles Bearbeiten von Sachen, dann brauchen Sie spezielle Software, die genau sowas macht und Ihnen dann Rückmeldungen gibt und sagt, ich habe hier aber eine parallele Änderung von Benutzer X. Dafür ist das Gruppenkonzept nicht da, sondern es ist nur dafür da, Ihnen überhaupt die Rechte einzuräumen, an Dateien was zu tun, aber nicht gleichzeitig. Weil das Problem haben Sie ja schon, wenn Sie als derselbe Benutzer zwei Editorfenster öffnen und in denen dieselbe Datei öffnen. Dann im einen fügen Sie ein A ein, im anderen ein B. In dem Moment ist schon vorbei. Was passiert jetzt? Ja? Und wenn Sie es eben machen, dann werden Sie einfach sehen, das, was Sie als letztes geschrieben haben, das gewinnt. Ja? Weil der eine Editor, wenn Sie ihm sagen, speichern, der wird halt das speichern, was er da sieht, und dann machen Sie es im anderen Editor und speichern nochmal, und der speichert auch den Inhalt in seinem Buffer. Und wer es als Letzter gemacht hat, der bleibt. Okay, was bei diesen Rechten noch interessant ist, ist, dass man auch Möglichkeit hat, das numerisch zu machen. Da gehe ich vielleicht doch kurz drauf ein, weil das was ist, was normal keiner macht. Ja, also wenn Sie sich vorstellen, dass die Anordnung immer ist R, W, X, ja, und die gibt es dreimal. Also ich schreibe sie nochmal alle drei hin, R, W, X, R, W, X. Ja, das haben wir erstmal für den Besitzer, für die Gruppe und für Sonstige. Dann können Sie praktisch diese Positionen hier, können Sie also Zahlen zuordnen und sagen, das hier entspricht einer 1, das einer 2 und das einer 4. Und zwar immer nur, wenn die Rechte gesetzt sind. Ja, also Sie wollen das Ganze irgendwie in Byte überführen, dass Sie es irgendwie speichern können vernünftig, und das heißt, aus diesem hier entsteht eine Oktalzahl zwischen 0 und 7, je nachdem welche Rechte gesetzt sind. Wenn Sie alle drei Rechte setzen, dann addieren Sie diese drei Zahlen zusammen und kriegen 7 raus. 4 plus 2 plus 1 ist 7, und das Kleinste, was Sie kriegen können, ist, alle drei Werte sind nicht gesetzt, dann kriegen Sie drei Nullen und die Summe ist 0. Ja. Das heißt, sowas wie RW zum Beispiel, das wäre dann 4 plus 2 und die 1 ist nicht da, also das X ist nicht gesetzt, das wäre dann 6. Ja, oder Strich WX, das wäre 3. Und drei Striche ist 0. Ja, und wenn Sie praktisch so eine vollständige Angabe haben von allen 9 Rechten, dann haben Sie ja 9 binär, also 9 Bits, die Sie setzen können oder nicht, und die fasst man dann zusammen in Form von 3 Oktalzahlen. Ja, für jede Gruppe können Sie so eine Oktalzahl zwischen 0 und 7 angeben, und die schreiben Sie dann in derselben Reihenfolge Benutzer, Gruppe, Sonstige hintereinander, und dann kriegen Sie sowas wie hier. Na, also dieser Wert 640, was Sie nicht als 640 lesen sollten, weil es keine Dezimalzahlen sind, sondern eben Oktalzahlen. Also dieses 640 entspricht dann eben bestimmten Rechten für den Benutzer. Ja, 6 ist Lesen und Schreiben, 4 für die Gruppe ist nur Lesen, und die Sonstigen dürfen nichts mit der Datei im Beispiel machen. Man macht das, weil es die schnellste Möglichkeit ist, in der Kommandozeile zum Beispiel Rechte zu setzen für eine Datei. Ja, also wenn man im Kopf diese Umrechnung machen kann oder einfach Standardzugriffsrechte, die man immer wieder verwenden will, wenn man die auswendig kennt, dann ist es sehr schnell, diese Oktalzahl hinzuschreiben, dann hat man exakt diese Rechte gesetzt, die man haben will. Gut. Was Sie vielleicht auch nicht kennen, ist die sogenannte U-Mask. Mit der U-Mask, das ist eine Maskierung von bestimmten Rechten für das Erzeugen neuer Dateien. Wenn Sie auf einem Unix-System neue Dateien erzeugen, hat das in der Regel irgendwelche Standardrechte. Hat sie Standardrechte. Also zum Beispiel lesbar und schreibbar, aber nicht ausführbar für Sie persönlich. Und je nachdem, was für ein Unix oder Linux das ist, noch lesbar für die Gruppe, aber nicht schreibbar für die Gruppe. Und überhaupt keine Rechte für andere. Ja, also das wäre rw-r-. Das wären so Standardrechte, die, mit denen Sie neue Dateien erzeugen. Und dass die so sind, das ist in der U-Mask gespeichert. Und in der U-Mask stehen tatsächlich aber nicht die Rechte drin, die Sie vergeben wollen, sondern es stehen die drin, die Sie nicht vergeben wollen. Ja, das heißt, Sie gehen aus von maximal, also theoretischen Maximalrechten, das wäre Lesen, Schreiben, Ausführen für alle, und ziehen dann davon die U-Mask ab. Und dann kommt praktisch raus, was sie tatsächlich machen. Also wenn Sie sich das mal anschauen hier, wenn Sie als Befehl eingeben würden, U-Mask A gleich RW, das würde von der Bedeutung her heißen, alle dürfen lesen und schreiben. A ist All, RW ist Read-Write. Und es war genau lesen und schreiben, also keiner darf ausführen. Dann heißt das praktisch, Sie wollen, dass nie das X-Bit vergeben wird. Und das können Sie natürlich sicherstellen, indem grundsätzlich Sie von diesen Oktalzahlen 1 abziehen. Ja. Das Ganze müssen Sie aber bitweise machen. Ja? Also wenn das Recht eh schon nicht vergeben werden soll, also es ist praktisch ein, ist es ein Multiplizieren oder was ist es? Es ist so eine Und-Oder-Verknüpfung. Ja? Die einzelnen Bits werden eben geprüft. Wenn Sie jetzt versuchen, eine Datei zu erzeugen, die doch ausführbar sein sollte, dann wird eben geguckt an der entsprechenden Bitposition, ob in der U-Mask eine 1 steht, und wenn ja, wird das Bit rausgenommen und ist dann weg. Das Interessante ist jetzt, dass Sie, wenn Sie bestimmte Dateien erzeugen, werden Sie die zum Beispiel eh nicht ausführbar erzeugen. Also alles, was nicht in ein Programm wird, wird beim Erzeugen schon normal so hergestellt, dass es sowieso nicht ausführbar wäre. Und dann hat natürlich dieses Abziehen der Werte hat dann keine Konsequenz, also dadurch ändert sich nichts. Aber wenn Sie die U-Mask zum Beispiel so einstellen, dass auch aus der Gruppe niemand irgendwas machen darf, ja, also dass sämtliche Rechte für die Gruppe und für die anderen entzogen werden, dann werden Sie auch dann entzogen, wenn Sie eine Datei erzeugen, die eigentlich lesbar für die Gruppe wäre. Also das gibt Ihnen einfach die Möglichkeit, global festzulegen, mit welchen Rechteeinschränkungen Sie das Ganze machen wollen. Schauen wir uns ein Beispiel an. Touch-Datei erzeugt eine Datei und dann sehen Sie, die Rechte sind genauso, wie Sie es vorgegeben haben, also lesbar und schreibbar für alle. Und wenn Sie jetzt die U-Mask ändern, sodass nur der Besitzer Lese- und Schreibrecht hat, die Gruppe hat ein Leserecht und die anderen dürfen nichts, dann sehen Sie, dass der U-Mask-Wert sich ändert. Und wenn Sie dann eine neue Datei erzeugen, dann sehen Sie auch wieder, dass genau diese Rechte vergeben werden.
Warum beginnt es nur mit 0?
Ja. Die 0. Also Dateien können noch weitere Attribute haben, die ähnlich wie Rechte behandelt werden. Es gibt ein Set-User-ID-Bit und ein Set-Group-ID-Bit, die ich jetzt nicht weiter behandeln werde. Und die können Sie irgendwie über die U-Mask auch mitbehandeln. Okay, also die Rechnung ist immer so, dass Sie eben von 777 oder 777, das wären die Maximalrechte, bitweise diese U-Mask abziehen, um dann die tatsächlichen Dateirechte zu berechnen. Und das Ausführrecht wird eben bei normalen Dateien sowieso nicht erzeugt. Ja, also das sind die wesentlichen Attribute bei klassischen Unix- Dateien und die hat Linux alle und hat darüber hinaus aber ein paar zusätzliche Attribute, die jetzt nicht in jedem Unix vorhanden sind, die wir später auch noch sehen werden. Was ich Ihnen hier noch zeigen möchte ist, Sie können damit nur auf wirklichen Unix-Dateisystemen auch was anfangen. Ja, wenn Sie einen Windows-Datenträger, also NTFS oder FAT oder sowas einbinden und dann versuchen irgendwie Zugriffsrechte zu ändern, dann wird das scheinbar funktionieren, aber es bleibt nicht dauerhaft erhalten. Also hier ist irgendwas eingebunden, was eine FAT-Partition ist. Ja, das könnte also auch noch von einem alten DOS oder sowas sein. Es wird eine Datei erzeugt. Sie sehen die Rechte. Die Rechte sind hier so, dass Benutzer und Gruppe alles damit machen dürfen, lesen, schreiben, ausführen. Die anderen dürfen lesen und ausführen, warum auch immer. So ist die Datei entstanden. Und wenn Sie jetzt hingehen und ChangeMod, das ist das Kommando zum Ändern der Rechte, verwenden, um alle Rechte zu entziehen und das dann überprüfen, dann sehen Sie auch in der nächsten Ausgabe, dass alle Rechte weg sind. Ja, und das wird auch so bleiben aus Sicht des Linux-Systems, solange Sie aktuell mit dem Dateisystem arbeiten. Jetzt hier die letzte Zeile bindet die Windows-Partition praktisch aus und mountet sie neu. Und schaut dann wieder auf die Datei und dann sind auf einmal Standardrechte dafür vorhanden. Was Sie hier sehen ist, das Schreibrecht ist jeweils nicht da. Und das hat was damit zu tun, dass das ChangeMod-Kommando an der Stelle, wo es umsetzt, wo es vom virtuellen Dateisystem auf das FAT-Dateisystem geht, zumindest so clever ist, dass es weiß, das FAT-Dateisystem hat ein Read-Only-Attribut. Das hat kein Read-Bit und Write-Bit oder sowas, aber es hat ein spezielles Attribut, was praktisch sagt, eine Datei ist nur lesbar. Und das hat er immerhin umgesetzt. Ja, also dieser Schreibzugriff, der entzogen wurde, hat dazu geführt, dass tatsächlich im FAT-Dateisystem ein Read-Only-Attribut gesetzt wurde und das versteht er, ja, das entspricht sich, da kann er was mit anfangen. Aber dass zum Beispiel das Ausführrecht entzogen wurde, das kann nicht erhalten bleiben, weil das FAT-Dateisystem das eben nicht kennt. Ja, es hat einfach keine Stelle, an der man sinnvoll speichern könnte, diese Datei ist nicht ausführbar. Weil unter DOS und Windows die Idee ist, dass Dateien auf .com oder .exe enden müssen, damit sie ausführbar sind. Gut, dann machen wir jetzt Pause bis 9 nach. Okay, dann kommen wir jetzt konkret zum X2-Dateisystem. Ich habe auf den Folien immer X2, X3 draufstehen. Man könnte das auch X2, X3, X4 nennen und in 5 Jahren vielleicht auch X5, weil diese Dateisysteme alle eine gewisse Kompatibilität zueinander haben. X3 ist immer noch das Standard-Dateisystem unter Linux. Es gibt jetzt seit einem halben Jahr oder so ungefähr als stabil bezeichnet auch schon den Nachfolger X4, der aber bisher nur selten als Standardsystem auch verwendet wird. Ich weiß jetzt nicht, eine von den ganz neuen Distributionen, die geht hin und nimmt tatsächlich X4, aber die meisten, die jetzt noch erscheinen, stellen in X3 ein, weil man sich noch nicht sicher ist, ob das wirklich komplett rund läuft. Angefangen hat das alles, als der Linux-Erfinder, also Linus Torvalds, praktisch die ersten Code-Teile geschrieben hat. Er hat damals unter Minix programmiert. Minix ist so ein für Lehrzwecke entwickeltes Unix-System von Andrew Tannenbaum. Also vielleicht haben Sie schon mal das Buch von Tannenbaum gesehen. Der hat zwei wichtige Betriebssystembücher geschrieben. Modern Operating Systems ist das aktuelle. Und er hat halt, um die ganzen Konzepte zu erklären, so ein Minimal-Unix geschrieben, das hieß Minix und dazu gehörte auch ein Dateisystem, das Minix-Dateisystem halt. Und das kennt Linux auch, weil es eben am Anfang das einzige Dateisystem war, das Linux unterstützte. Man hat dann aber schnell gesehen, dass Minix also nicht ausreicht. Es setzt auch diese POSIX-Standards zum Beispiel nicht komplett um. Also das ist wirklich nur, um zu lernen geeignet, aber nicht als System für einen Rechner, der wirklich benutzt werden soll. Darum wurde dann das Extended File System entwickelt. Extended im Sinne von, es erweitert Minix, ja, es ist besser und kann mehr als Minix. Und dann fing eben eine Folge von Ext-Versionen an, X2, X3 bis heute X4. Und ja, in dieser Welt kann man praktisch immer von einem zum nächsten relativ problemlos umsteigen. Also wenn Sie eine X2 formatierte Festplatte haben, dann können Sie die problemlos auf X3 umstellen. Da kommt nämlich im Wesentlichen nur Journaling hinzu. Ja, Journaling bedeutet, dass Sie bei allen Zugriffsoperationen auf die Platte, wenn Sie also was schreiben, dass Sie vorher die Änderung ankündigen praktisch. Sie haben irgendwo einen Log und in dieses Log schreiben Sie rein, was Sie tun werden, und dann tun Sie es und dann löschen Sie den Log-Eintrag wieder. Und das ist dafür da, dass wenn Ihnen mitten in einem Schreibvorgang das System abschmiert, ja, dass Sie nachher relativ schnell die Konsistenz wiederherstellen können. Weil Sie haben ja ein Problem, wenn Sie zum Beispiel in der Datei hinten noch einen Block dran schreiben, dann ist die Datei einen Block größer geworden, dann müssen Sie anschließend im iNode die neue Länge eintragen. Ja, müssen also das aktualisieren. Und je nachdem, wann es jetzt zu diesem Crash kommt, kann es also sein, dass Sie irgendwie nicht zusammenpassende Informationen haben. Also, dass die Datei eine neue Länge hat, die aber noch nicht im iNode steht. Und je nachdem, ob Sie das vergrößern oder verkleinert haben, Sie können ja auch versuchen, was wegzunehmen aus der Datei, entstehen dann also Probleme, dass Sie auf einmal Blöcke haben, die irgendwo auf der Platte liegen und die gar nicht mehr verwendet werden, die aber trotzdem als markiert, als belegt markiert sind. Ja, also da können komische Dinge passieren. Deswegen hat man für traditionelle Dateisysteme, wenn man feststellt, die sind nicht sauber ausgebunden worden, also das System ist nicht ordentlich runtergefahren, dann macht man so einen File-System-Check. Ja, und der kann bei einer großen Platte eine halbe Stunde oder länger laufen. Und wenn Sie ein Journaling-Dateisystem haben, dann brauchen Sie das nicht. Dann gucken Sie nur in das Log. Und im Log sehen Sie alle, die nennen das auch Transaktionen, die praktisch begonnen, aber nicht abgeschlossen wurden. Und das sind dann die einzigen Stellen, die Sie prüfen müssen. Und das ist eine Sache von Sekunden, auch bei einem großen Dateisystem, weil Sie nicht unendlich viele offene Schreiboperationen haben. Das sind nur einige wenige und die sind dann im Log alle zu finden und die kann man dann rückgängig machen und praktisch die Konsistenz wiederherstellen. Und das war die wesentliche Geschichte, die bei X3 dazugekommen ist. X4, was jetzt neu ist, hat, außer dass es noch größere Dateisysteme und größere Dateien unterstützt, vor allem etwas Neues, das Extents heißt. Und Extents, das sind praktisch die Sachen, über die wir hier auch schon mal als theoretisches Konzept gesprochen haben, dass wir uns ja eigentlich zusammenhängende Speicherung wünschen würden, weil die so schön effektiv ist. Ja, und X4 unterstützt eben, dass Sie, wenn Sie große Dateien erzeugen, dass Sie bis zu 4 große zusammenhängende Blöcke verwenden können. Ja, wo Sie dann nicht mehr alle Blocknummern einzeln eintragen, sondern wo Sie tatsächlich Anfang des Extents und Größe des Extents reinschreiben. Parallel dazu aber auch noch normale Blockadressierungen verwenden können. Ja, das heißt, zum Beispiel, wenn Sie anfangen, die Datei als riesige Datei erzeugen, dass Sie dann direkt die zusammenhängend irgendwo haben. Und wenn Sie dann später noch kleine Blöcke hinten dran schreiben, dann können die auch noch zusätzlich gespeichert werden. Also das ist ein neues Feature von X4. Was können die alle? Sie haben eine variable Blockgröße, ja, aber das kann fast jedes Dateisystem. Es gibt schnelle symbolische Links. Symbolische Links haben wir noch nicht wirklich drüber gesprochen, glaube ich, aber die Idee ist, anders als bei den Hardlinks, die wir eben schon mal kurz hatten, ja, wo Sie also mehrere Dateinamen für denselben iNode haben, was auf einem logischen Dateisystem nur möglich ist. Ja, es kann nicht dateisystemübergreifend sein. Darüber hinaus gibt es auch noch sogenannte symbolische Links. Die funktionieren wie die Verknüpfungen unter Windows. Da haben Sie irgendwo einen Dateinamen und der bezieht sich auf eine andere Datei. Und dieser neue symbolische Link speichert praktisch den vollen Pfad zur anderen Datei. Also da entsteht wirklich eine neue Datei. Es ist auch ein neuer iNode dafür nötig. Und was jetzt schnell ist daran, ist, dass Sie nicht ein iNode haben, wo Sie dann wieder einen Datenblock lesen müssen. Und in dem Datenblock steht dann der Dateiname drin, der lange, ja, der Pfad zur Zieldatei, sondern Sie schreiben die direkt in den iNode rein. Damit sparen Sie sich praktisch einen Block-Leseschritt, ja, wenn Sie versuchen, diesen Link aufzulösen. Dann gibt es verschiedene Spezialattribute, unter anderem gibt es so ein Flag, das heißt immutable, das heißt eine Datei ist nicht mehr veränderbar. Unabhängig davon, ob es Schreibrechte auf die Datei gibt, können Sie diese Datei nicht verändern. Oder es gibt zum Beispiel ein Flag, das ganz hübsch ist für so Log-Dateien, append only. Ja, Sie können eine Datei zum Schreiben öffnen, ans Ende springen und hinten was dranhängen. So wie es typischerweise bei Log-Dateien der Fall ist. Und wenn Sie so einen Append-Only-Flag setzen, dann kann selbst der Systemadministrator nicht hingehen und aus der Datei was rauslöschen. Ja. Er kann natürlich das Flag wieder ändern, dafür gibt es aber andere Möglichkeiten, dass man das auch abschalten kann. Also das sind ganz interessante Sachen und die sind eben nur in X2 und höher drin enthalten und nicht in ganz anderen Dateisystemen. Dann gibt es noch Extended Attributes. Da können Sie zum Beispiel Access Control Lists mit umsetzen, noch erweiterte Zugriffsrechte definieren. Und was diese ganze Ext-Familie auch hat, sogenannte Kompatibilitäts-Bitmaps, die schauen wir uns gleich noch an. Damit wird praktisch festgelegt, wenn Sie jetzt versuchen, ein Ext2-Dateisystem als Ext4 zu mounten, ja, weil die schon relativ ähnlich sind, ob sie es dürfen oder nicht. Na, also bestimmte Features stehen da einfach drin und wie gesagt, kommen wir gleich zu. Ja, dann gibt es Mechanismen, dass sie also regelmäßige Dateisystemüberprüfungen machen. In jedem auf der Platte liegenden Dateisystem ist praktisch so ein Counter drin, wo sie feststellen, wie oft sie das Dateisystem gemountet haben seit dem letzten Dateisystem-Check. Und es steht auch drin, wie viel Zeit vergangen ist, also wann war die letzte Überprüfung. Und Sie können für ein konkretes Dateisystem festlegen, wie viele neue Mount-Vorgänge Sie akzeptieren, bevor ein File-System-Check kommt und wie viel Zeit vergehen darf. Ja, das ist also keine globale Eigenschaft, dass das System grundsätzlich alle 30 Tage irgendwie die Platten checkt, sondern Sie könnten für einzelne Dateisysteme sagen, ich will, dass das alle 5 Tage geprüft wird und bei anderen schreiben Sie rein alle 180 Tage, abhängig davon, wie wichtig Ihnen das ist, dass die Dateisysteme in Ordnung sind. Ja, dann unterstützt es eine Form von sicherem Löschen. Ja, normale Löschvorgänge sehen ja einfach so aus, dass Sie die Blöcke, wo die Daten drin sind, wieder freigeben. Ja, Sie löschen einen Dateieintrag und irgendwo verschwindet dann der Hinweis, dass bestimmte Blöcke in Benutzung sind. Und die enthalten aber natürlich dann immer noch die Daten. Das heißt, wenn Sie das Ding anmounten und dann mit einem Hex-Editor irgendwie da dran gehen, dann finden Sie die Informationen noch wieder, obwohl die Sachen gelöscht wurden. Und sicheres Löschen heißt, dass Sie die Daten überschreiben müssen mit Zufallsdaten oder Nullen oder sowas. Ja, und X3 kann eben Journaling, da habe ich Ihnen eben schon was zu erzählt. Dann schauen wir uns jetzt den Aufbau an. Also was Sie jetzt hier sehen, dieser ganze Block, das symbolisiert praktisch eine komplette Partition, ja, also das vollständige Dateisystem. Sie haben am Anfang immer einen Bootblock, da ist im Wesentlichen nur eine Art Bootmanager drin, also ein Startprogramm, was ein Betriebssystem starten kann. So einen Bootblock haben Sie immer, auch wenn Sie gar nicht von dieser Partition booten wollen. Also wenn Sie eine Festplatte in 4 Partitionen unterteilen, alle 4 sind solche X2-Partitionen und von der ersten soll gebootet werden, dann haben trotzdem die anderen auch alle einen Bootblock. Da steht dann vielleicht nichts drin. Ja?
Ist der Bootblock in Sektor 0 oder ist der, weil da steht ja eigentlich die Partitionstabelle dann noch vorne?
Die Partitionstabelle steht am Anfang der Festplatte. Die ist,
der Bootblock ist dann im Dateisystem ganz am Anfang.
Also der ist im Dateisystem. Genau. Ja. Ihre Festplatte hat vorne auch einen Bootblock zusammen mit der Partitionstabelle. Das liegt in einem Ding zusammen. Das ist nochmal ein separater Bootblock. Ja, weil dieser Bootblock wird Ihnen sagen, wie Sie Linux booten. Der Bootblock ganz vorne sagt, wie Sie irgendwelche Betriebssysteme auf der Platte booten können. Ja. Also typisch wäre zum Beispiel, dass Sie in dem obersten Bootblock einen richtigen Bootmanager, der so eine Menüauswahl anbietet, drin haben. Ja, und dann im nächsten, also im Partitions-Boot-Sektor, Da steht dann drin, wie Sie jetzt das konkrete Betriebssystem starten können. Sie sind da aber sehr frei. Sie können das komplett hin und her schieben. Ja, also Sie können auch die Routinen für den Linux-Start schon in den obersten, also in den Festplatten-Boot-Sektor reinschreiben. Es gibt da kein Standardprozedere. Der klassische DOS-Boot-Sektor sieht zum Beispiel so aus, also aus alten DOS-Zeiten, dass der Festplatten-Boot-Sektor, also der jetzt wirklich logisch ganz vorne an der Null steht, dass der in die Partitionstabelle guckt und ein Active-Bit sucht. Traditionell gibt es ja nur 4 Partitionen. Und die können ein Active-Bit haben oder nicht. Und das Standard schreibt vor, dass nur eine Partition so ein Active-Bit hat. Und dann ist klar, Partition Nummer 3 soll gestartet werden. Ja, und dann springt er praktisch in den Bootblock der dritten Partition und startet, was auch immer er da findet. Wenn da nichts Vernünftiges ist, bleibt das System an der Stelle stehen und sagt, hab kein System gefunden. Ja, und früher, ich weiß nicht, wenn Sie sich noch erinnern, es gab eine Zeit, als Leute MS-DOS und IBM OS2 im Parallelbetrieb benutzt haben, da hat man das auch tatsächlich so gemacht. Also wenn man dann hin und her gebootet hat und gesagt hat, ich will jetzt aus OS2 raus und beim nächsten Mal soll DOS starten, dann hat er praktisch dieses Active-Bit in der Partition geändert und hat dann beim nächsten Mal das andere System gestartet. Aber heute benutzt man dieses Active-Bit eigentlich nicht mehr, sondern man hat vorne einen Boot-Manager drin, der einem, so wie man es konfiguriert hat, alle möglichen Systeme anzeigt und dann gegebenenfalls weitere Boot-Blöcke aktiviert. Aber Sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, eben in diesen Bootblock die Sachen reinzuschreiben. Also Sie können es auch noch so mit diesem alten DOS-Verfahren machen, dass Sie praktisch einen DOS-Bootmanager irgendwie haben, der nur guckt, welche Partition ist aktiv. Und dann würde er zum Beispiel die Partition auswählen und dann in den Bootblock in dieser Partition springen. Und da steht dann drin, wie Sie weiterkommen. Okay. Nach dem Bootblock, da steht auch noch ein bisschen mehr drin, da stehen auch noch, da steht tatsächlich nur der Bootcode drin, genau. Was dann passiert ist, Sie unterteilen den Rest der Partition in mehrere sogenannte Blockgruppen. Die haben wahrscheinlich alle die gleiche Größe, legen Sie mich aber nicht drauf fest, jedenfalls gibt es da mehrere von. Und hier haben wir ein bisschen Datenreplikation. Ja, Sie sehen hier den Inhalt einer einzelnen Blockgruppe aufgeführt. Was das genau jetzt alles ist, da kommen wir gleich zu. Aber es sind ganz wesentliche Metadaten und einige davon wiederholen sich dann in jeder einzelnen Blockgruppe. Also ganz wichtig ist der Superblock, der Informationen global über das Dateisystem enthält. Und dieser Superblock, der ist dann eben in jeder Blockgruppe direkt am Anfang. Und das hat den Vorteil, wenn Sie einen Defekt auf der Platte haben und sich den ersten Superblock kaputt machen, und wenn Sie nur den einen hätten, dann wäre es das gewesen, dann ist das Dateisystem gar nicht mehr brauchbar. Und mit diesem Verfahren können Sie halt auch noch den ersten, zweiten, dritten Kopie vom Superblock auslesen und damit das Dateisystem verwenden. Ja, und zum Beispiel auf einen neuen Datenträger kopieren, der noch in Ordnung ist. Sie verlieren nur immer noch vielleicht Dateien, je nachdem, wo jetzt Ihr Hardware-Defekt aufgetreten ist, aber es geht nicht die ganze logische Struktur verloren. Gut, was haben wir jetzt in diesen einzelnen Blockgruppen jeweils drin? Zunächst mal gibt es den Gruppendeskriptor. Da finden Sie Zustand dieser Blockgruppe. Ja, also da geht es unter anderem darum, welche Blöcke sind frei, welche Inodes sind frei. Solche Sachen haben Sie da. Und dann haben Sie 2 Bitmaps, eine Inode-Tabelle und die eigentlichen Datenblöcke. Und das sieht jetzt so aus. Die Datenblöcke, die müssten eigentlich viel größer dargestellt werden, weil das ist das Wesentliche, woraus diese Blockgruppe besteht. Also da sind die eigentlichen Nutzdaten drin, die Inhalte der Dateien und auch die logischen Verzeichnisse. Dann haben Sie von rechts weiterkommend die Inode-Tabelle. Ja, das ist etwas, was eben beim Formatieren auf eine bestimmte Länge festgelegt wird. Es gibt Ihnen praktisch an, wie viele Dateien maximal jetzt in dieser Blockgruppe gespeichert werden können. Ja, also diese Inode-Tabelle bezieht sich auf diese Blockgruppe. Sie können nicht Blockgruppen übergreifend das dann irgendwie machen. Dann haben Sie eine Inode-Bitmap und eine Datenblock-Bitmap. Und darin ist gespeichert, welche Inodes und welche Blöcke schon belegt sind. Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass Sie das eben in einer Bitmap machen, wo Sie einfach für jeden Block eine 0 oder 1 reinschreiben, um zu sagen, dieser Block kann noch benutzt werden. Und genauso machen Sie das auch für die Inodes. Eine Inode muss nicht unbedingt die Größe eines ganzen Blocks haben, ja, wird typischerweise kleiner sein. Ja, genau, also das sind die Bitmaps und die Inode-Tabelle.
Ist das die Frage? Ja. Wie groß kann man sich so eine Blockgruppe ungefähr vorstellen, so ein Verhältnis? Wie viele Blöcke oder...
Das ist eine gute Frage. Ich würde annehmen, dass es nur vergleichsweise wenige davon gibt. Aber ich kann Ihnen tatsächlich keine Zahl sagen.
Wenige Blockgruppen.
Wenige Gruppen, ja. Viele Blöcke, wenige Blockgruppen. Wenn Sie sehr viele Blockgruppen machen würden, wäre das problematisch, weil Sie ja eben diese Inodes und so weiter, das bezieht sich alles jeweils auf eine Blockgruppe. Also das würde zu einer Art Fragmentierung führen, dass Sie das Dateisystem nicht vernünftig nutzen können. Gut, Sie haben also diese ganzen Metadaten haben Sie in jeder Blockgruppe gespeichert und das war das, was ich Ihnen schon sagte. Wenn Sie also was kaputt machen, dann kommen Sie über die anderen Blockgruppen nochmal an diese Informationen ran. Sie müssen allerdings wissen, wie Ihre Aufteilung beim Formatieren war. Also wenn Sie mit Nicht-Standard-Parametern irgendwie das Dateisystem formatiert haben und von Hand da was dran geändert haben, dann müssten Sie sich das praktisch notieren, weil Sie, wenn der vordersten Blöcke kaputt sind, dann können Sie diese Informationen nicht mehr auslesen. Das heißt, Sie wissen dann nicht, wo die nächste Blockgruppe anfängt. Dann müssten Sie danach suchen irgendwie. Das wäre dann wieder aufwendig. Aber wenn Sie wissen, wo die zweite Blockgruppe anfängt, dann können Sie praktisch beim Einbinden eines defekten Dateisystems direkt sagen, hol dir das an der Stelle, da wo die zweite Blockgruppe anfängt. Ja, was Sie auch noch als Vorteil hier haben, ist, dass jeweils der Weg, wenn wir nochmal zurückgehen, von den Metadaten, also zum Beispiel aus der Inode-Tabelle zu den Datenblöcken, dass der vergleichsweise kurz ist. Ja, wenn Sie also Dateien lesen, die in der ersten Blockgruppe gespeichert sind und Sie immer wieder in der Inode-Tabelle was nachgucken müssen und dann wieder Datenblöcke lesen, dann ist das regional irgendwie. Ja, Sie springen nicht vom Anfang der Platte zum Ende der Platte, sondern bleiben innerhalb Ihrer Blockgruppe. Das verringert die Seek-Zeiten für den Schreiblesekopf und beschleunigt das Ganze ein bisschen. Es ist im Prinzip so ein bisschen, als ob Sie einfach die Platte in ganz viele Partitionen einer bestimmten Größe unterteilen würden, nur dass das eine interne Geschichte ist. Sie also beim normalen Handling nicht darüber nachdenken müssen. Gut, tatsächlich geht man noch hin und legt nicht wirklich jedes Mal Kopien von diesem Superblock ab. Es gibt so eine Option, die nennt sich Sparse Superblock Option, das ist so der letzte Punkt. Und da werden Sie nur an relativ wenigen Stellen diese Superblöcke kopieren, weil wenn Sie natürlich sehr viele Blockgruppen haben, dann hätten Sie hundertfache Replikationen irgendwie oder tausendfache Replikationen von diesem Block. Das ist natürlich nicht vernünftig, denn Sie müssen ja jedes Mal, wenn sich was daran ändert, im Prinzip die Kopien auch aktualisieren. Ja? Und tatsächlich machen Sie das auch nicht wirklich auf der Platte jedes Mal. Also das wäre ja Wahnsinn, wenn Sie bei jeder Änderung einmal über die Platte laufen und alle Superblöcke aktualisieren, sondern solange das System läuft, haben Sie im RAM eine Kopie vom Superblock für dieses Dateisystem und schreiben nur zu bestimmten Zeiten in die Kopien die Daten rein. Wir hatten ja über Indirektionen gesprochen. Die haben wir bei X2 natürlich auch, sonst könnte man keine großen Dateien erzeugen. Hier sieht es so aus, dass Sie 12 direkte Zeiger haben und dann indirekte Adressierungen bis zur dreifachen Stufe, aber mit jeweils nur einem einfachen, einem zweifachen und einem dreifachen indirekten Zeiger. Ja, und damit können Sie also folgende Dateigrößen erreichen. Wenn Sie sich das mal anschauen für eine Blockgröße von einem Kilobyte, dann ist natürlich klar, über diese 12 direkten Zeiger können Sie 12K maximal adressieren. Wenn Sie dann einfache Indirektionen haben, was passiert dann? Sie haben jetzt einen Block der Größe 1 Kilobyte. Da müssen Sie dazu wissen, dass eine Blockadresse 4 Byte lang ist. Ja, das ist der Wert, den Linux als Länge einer Blockadresse verwendet. Also 1024 durch 4 ist 256. Ja, in einem Indirektionsblock stehen also 256 weitere Blockadressen drin. Dann können Sie 256 plus diese 12 direkten, sind 268 Kilobyte Größe praktisch erreichen über einfache Indirektion. Und entsprechend sehen Sie dann, das wird jetzt immer größer für zweifache und dreifache Indirektion, die Sie praktisch nur nutzen, sobald Sie über diese Grenze hinausgehen. Ja. Also das sind so die Limits für ganz kleine Dateien, mittelgroße, größere und riesige Dateien. Und hier sehen Sie auch nochmal dieses System, wenn Sie jetzt auf 2 Kilobyte oder 4 Kilobyte Blockgröße hochgehen, wie sich dann die Größen verändern. Ja, wenn Sie nur mit direkten Zeigern arbeiten, haben Sie eben einfach nur eine Verdopplung jeweils bei der Verdopplung der Blockgröße. Und weil wir ja hier keine Indirektion haben, also sich nirgendwo die Anzahl der Adressen verdoppelt. Ja, die Inodes bleiben gleich groß, die haben immer noch 12 direkte Zeiger, da tut sich gar nichts. Und bei der einfachen Indirektion sehen Sie dann schon, dass sich jetzt die Größe vervierfacht, jeweils. Weil Sie eben nicht nur die Blöcke verdoppeln, sondern auch in jedem Indirektionsblock jetzt doppelt so viele Blockadressen drinstehen können. Und entsprechend haben Sie hier eine Verachtfachung und hinten eine Versechzehnfachung. Das haben wir vom Prinzip schon mal besprochen. Hier ist es jetzt nur mit konkreten Zahlen für das X2-Dateisystem. Hier sehen Sie nochmal, wie das Ganze abgelegt wird. Das ist im Prinzip die Grafik, die wir auch schon mal allgemein gesehen haben. Hier jetzt einfach nochmal für den konkreten Fall von X2. Hier sind eben unten die 12 direkten Blockadressen eingetragen. Und dann haben Sie den Einfach-Indirekten, den Zweifach- und den Dreifach-Indirekten. Und was ich jetzt nicht für Sie auflösen oder durchrechnen werde, hier in diesen Rechtecken stehen praktisch die Blocknummern, die Sie über diese Indirektion erreichen. Ja, also über die ersten 12 Zeiger kriegen Sie natürlich die Blöcke 0 bis 11, von der Logik, logischer Aufbau der Datei. Ja, den Blocknummer 12 kriegen Sie dann schon über die erste Indirektionsstufe. Und wenn Sie B als Blockgröße nehmen, dann können Sie praktisch diese Felder auch auflösen. Ja. Und damit kommen Sie eben an jeden adressierbaren Block heran. So, die nächsten Folien enthalten jetzt größere Blöcke Code. Ich hoffe, dass es lesbar ist für Sie. Ich muss es mir selber auf der Folie angucken, weil im Monitor sehe ich es nicht. Ich will Ihnen kurz zwei Datenstrukturen zeigen. Das kriegen wir heute nicht mehr komplett durch, aber ein paar Dinge können wir uns schon mal anschauen. Es gibt eben zwei wesentliche Datenstrukturen. Das eine ist der Superblock, der wichtige Informationen enthält. Und dann gucken wir uns an, wie ein Inode aufgebaut ist. Ich werde jetzt nicht jede einzelne Zeile mit Ihnen durchgehen und Sie damit ermüden, dass wir hier aus dem Linux-Kernel vorlesen. Aber ich wollte Ihnen zumindest mal so vom Prinzip her zeigen, diese ganzen Dinge, über die wir sprechen, die können Sie einfach nachgucken. Ja, also Sie können, wenn Sie wissen, wo Sie suchen müssen oder wenn Sie so ein Buch Linux-Kernel-Dokumentation sich besorgen, dann können Sie praktisch diese ganzen Sachen genau nachvollziehen. Also für das Dateisystem eben rausfinden, wo genau in welchem Byte, an welcher Position speichert das System bestimmte Eigenschaften. Ja, also im Superblock steht zum Beispiel oben ganz am Anfang, wie viele Inodes und Blöcke hat das Ding. Und das ist etwas, was eben nicht feststeht, sondern was Sie beim Formatieren festlegen. Sie können, wenn Sie eine Partition regulär formatieren, dann rechnet er sich das selber aus. Der guckt, wie groß ist die Partition und dann rechnet er irgendwie optimale Werte aus und trägt die ein. Brauchen Sie nicht drüber nachzudenken. Aber Sie können auch hingehen und sagen, nein, ich will 45.000 Inodes haben. Und dann geben Sie ihm das als Argument und an der Stelle im Superblock wird es dann später auch wieder stehen. Kann man es jederzeit wieder rausholen. Ja, dann finden Sie Informationen darüber, wie viele freie Inodes und Blöcke es gibt. Und die ist direkt, einige Sachen sind direkt mehrfach gespeichert. Moment. Nee, das war was anderes. Das nächste, was Sie hier finden, ist die Nummer des ersten Datenblocks und die Blockgröße, aber in einem kranken Verfahren gespeichert, weil praktisch die kleinste Blockgröße, die Sie haben können, 1024 ist und alle anderen Blockgrößen, die möglich sind, nur durch Multiplikation mit 2 entstehen, beziehungsweise mit 2er Potenzen. Können Sie sich einfach die Zweierpotenz merken, mit der Sie 1024 multiplizieren. Ja, also für die kleinste mögliche Blockgröße steht da eine 0 drin, für die nächste Größe eine 1 und so weiter. Und das macht einige Rechnungen etwas leichter und einige Tests, deswegen steht das in der Form drin. Ja, dann haben Sie Informationen über Inodes und Blöcke in einer Blockgruppe. Was Sie hier haben, Fragment Size, ist ein Feature, was vorbereitet, aber noch nicht implementiert ist. X2 hatte mal angedacht, dass man Blöcke nochmal unterteilen kann in Unterblöcke. Da hatte ich schon mal drüber gesprochen, weil Sie ja dieses interne Fragmentierungsproblem haben. Ja, Sie weisen einen Block zu und schreiben dann nur ein Byte rein und der Rest ist ungenutzt. Dann hat man gesagt, man könnte den Block ja vielleicht auch noch in einer anderen Datei nutzen und irgendwie den hinteren Teil verwenden. Und wenn man das tun würde, würde man es ein Fragment eines Blocks nennen. Und X2 ist dafür vorbereitet, sowas zu machen, macht es aber nicht. Aber vielleicht irgendwann mal und deswegen sind die Datenstrukturen schon vorhanden. Dann haben Sie hier die Sachen gespeichert, die sich mit dem File-System-Check beschäftigen. Ja, also hier oben haben Sie zum Beispiel einen Mount-Count in einer Variable oder in einem Feld drin stehen, der jedes Mal hochgezählt wird. Und wenn irgendwann ein Maximalwert erreicht ist, den Sie halt festlegen, dann wird ein Dateisystem-Check notwendig. Da gibt es einen Standardwert, dass man also bis zu 20 Mounts hat, aber das ist etwas, was man auch anpassen kann. Ja. Genauso wird die Zeit seit dem letzten Check wird gespeichert, wann das Ding zuletzt gemountet wurde, also all solche Sachen stehen da drin. Dann gibt es eine Signatur, an der Sie erkennen können, ich bin ein X2-Dateisystem. Das ist natürlich wichtig, weil das ist das Erste, wo das System reinguckt, wenn es versucht, eine Partition einzubinden, dass es fragt, was bist du überhaupt? Dann haben Sie einen Dateisystemzustand. Ja, im Wesentlichen steht da drin, ist das Dateisystem clean. Also ist es beim letzten Mal ordentlich runtergefahren worden, das System. Ja, dann wissen Sie, dass Sie nichts überprüfen müssen. Wenn es nicht clean ist, dann müssen Sie einen File-System-Check machen. Dann kann jedes Dateisystem beim Formatieren oder auch nachträglich noch festgelegt werden, was im Fall eines Fehlers passieren soll. Sie können zum Beispiel erzwingen, dass wenn Sie ein Dateisystem haben, was nicht ordentlich, wo das System nicht ordentlich runtergefahren ist und Sie starten jetzt neu, dass sobald erkannt wird, dass da ein Fehler war, dass mit einem Kernel Panic stehen geblieben wird. Ja, wenn Sie also total wichtige Daten auf Ihrer Platte drauf haben und auf keinen Fall wollen, dass die versehentlich irgendwie ruiniert werden, dann stellen Sie das so ein, dass es also einen Kernel-Panic gibt und wenn dann wirklich durch Stromausfall der Rechner aus und wieder angeht und er fährt hoch, dann merkt er nicht ordentlich runtergefahren, bleibt stehen, macht gar nichts mit der Platte. Er hat praktisch nur ganz vorne reingeguckt in diese Statusinformationen und sagt dann, nee, ich darf nicht. Ich darf dieses Ding nicht einbinden und das ist dann eben das Signal dafür, dass irgendwann ein Mensch sich an die Maschine stellen muss und von Hand das Dateisystem reparieren muss. Er kann nicht mal das System so weit booten, dass er irgendwas Vernünftiges damit machen kann. Er muss von einem externen Datenträger irgendwie ein anderes System starten und kann dann Reparatur anstoßen. Nichts, was man im Normalfall macht. Aber eben eine Möglichkeit, die vorgesehen ist. Etwas friedlicher wäre die Variante, das Ding zum Beispiel nur im Lesemodus einzubinden. Ja, dann kann das System weiter starten, aber auf diese spezielle Partition kann nicht zugegriffen werden. Gut, es gibt keinen vernünftigen Zeitpunkt, an dem ich einen Schnitt machen könnte, deswegen höre ich einfach genau jetzt um 15:45 auf. Nächstes Mal schauen wir uns dann noch den Rest davon an.